Also das Problem bei KI ist ja generell, mit welcher Form von KI ich arbeite. Wenn ich halt mit irgendwelchen Blackbox-Geschichten arbeite, wo ich, ne, auf der einen Seite irgendwas reinkippe und dann kommt auf der anderen Seite irgendein Ergebnis raus, wo ich aber nicht genau nachvollziehen kann, was denn unterwegs passiert ist. Spätestens an der Stelle wird es schwierig, wenn ich darüber rede, dass ich tatsächlich aktive Steuermaßnahmen von der KI bestimmen lassen würde.
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW Media über künstliche Intelligenz in der Daseinsvorsorge mit Lukas Rode.
Unten im Keller rödelt die Wärmepumpe, oben auf dem Dach wird Strom erzeugt und vor dem Haus, da steht das Elektroauto und lädt. Für die Energiewende ist das super, für das Stromnetz bedeutet das aber, es muss immer mehr leisten und wird immer schwerer planbar. Ein digitales Abbild des Netzes, das könnte dabei helfen. Wie genau das funktioniert, das erklärt mir Dr. Konstantin Glaser in dieser Folge. Er arbeitet bei den Stadtwerken Karlsruhe und leitet das Forschungsprojekt Amazing. Aktuell ist das Stromnetz vereinfacht. Du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Du bist ja Experte. Ja, so aufgebaut. Es gibt verschiedene Ebenen. Man gießt oben sozusagen den Strom rein und unten auf der Verteilnetzebene kommt es beim Verbraucher an. Was hat sich jetzt verändert, dass dieses System nicht mehr zukunftstauglich ist?
Genau, also wir haben verschiedene Ebenen, die verschiedenen Spannungsebenen von Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Es ist nicht ganz so, dass alle Verbraucher an der untersten Ebene angehängt sind, sondern natürlich entsprechende Großverbraucher sind auch an den höheren Spannungsebenen angebunden. Aber spätestens die kleinen Kunden, also die Haushalte oder kleine Gewerbe, sind unten auf der Verteilnetzebene im Niederspannungsnetz angebracht. Was sich verändert hat, ist einmal, dass die Erzeugung nicht mehr so zentral passiert an bestimmten Standorten, sondern dass sich die Erzeugung zum Beispiel durch Windkraft verändert hat. Also einmal von der Position her, aber auch so, dass es ist, dass es an zu verschiedenen Zeitpunkten die Energie an unterschiedlichen Standorten erzeugt wird.
Wenn du sagst Position, meinst du die Ebene oder meinst du den Standort geografisch sozusagen?
Den Standort, den geografischen Standort. Weil wenn ich schaue, ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk hat einen festen spezifischen Standort, dort wird der Strom erzeugt. Wenn ich Windkraft anschaue, dann kann die je nachdem, wo der Wind gerade weht, von unterschiedlichen Standorten kommen, sodass entsprechend auch ja, der Transportweg zum Verbraucher ein anderer sein kann. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir auch auf den unteren Netzebenen, und das ist der Punkt, der uns als Verteilnetzbetreiber eigentlich am meisten trifft, plötzlich ein sehr, sehr anderes Verhalten haben. Also historisch gesehen konnte man Haushaltsverbraucher sehr gut über Standardlastprofile beschreiben, also über Profile, die einfach statistisch erhoben wurden und wo man sagen kann, alle Verbraucher verhalten sich ungefähr ähnlich. Also standardmäßig wird gegen 12 Uhr gekocht, das wird gegen 18 Uhr oder wann immer die Sonne untergeht, das Licht eingeschalten. Duschzeiten sind einigermaßen regelmäßig. Das heißt, ich kann alle Verbraucher über ein Standardlastprofil eben beschreiben. Mittlerweile ist es so, dass über große Verbraucher, also speziell Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur für Elektroautos und auch PV-Anlagen, das Verhalten von einzelnen Häusern sehr stark von diesem Standard abweicht. Und das heißt, ich kann diese Haushalte nicht mehr über so ein Standardlastprofil beschreiben, sondern diese Haushalte verhalten sich sehr, sehr unterschiedlich gegenüber dem, was ich in der Vergangenheit von ihnen angenommen habe.
Und was bedeutet das jetzt für die Verbraucher und aber auch die Verteilnetzbetreiber?
Für die Verbraucher in erster Linie nicht so viel, sage ich mal, weil ja es unsere Aufgabe als Verteilnetzbetreiber ist, die entsprechenden Infrastrukturen vorzuhalten. Es ist bei uns auf der Seite so, dass die Planungsregeln angepasst werden müssen. Dass ich insbesondere also deutlich mehr im Netz messen muss, weil früher war es eben so, dass ich sagen mal an der Eingangsseite des Netzes auf der höheren Ebene habe ich Messtechnik gehabt, die mir gesagt hat, wie viel Strom ich reinkippe. Und unten habe ich gesagt, okay, die Entnahme des Stromes aus dem Netz, die entspricht halt ungefähr diesen Standardlastprofilen. Das ist heutzutage eben weniger der Fall. Das wird auch in Zukunft immer weniger der Fall sein. Und aus dem Grund muss ich viel genauer wissen, was am unteren Ende eigentlich entnommen wird. Also ich muss mehr Messtechnik unterbringen oder ich muss auf intelligente Art und Weise abschätzen, wie die Entnahme passiert, damit ich nicht zu viel Messtechnik ausbringen muss, aber trotzdem halt den Verbrauch sauber abschätzen kann.
Was wären denn die Folgen, wenn ich das nicht weiß? Also was wäre sozusagen der negative Effekt, der dann passiert?
Im Endeffekt kann es zu Überlastungen an einzelnen Netzbetriebsmitteln kommen, also bei Transformatoren oder bei Leitungen. Und das sind dann entweder Schäden an der Strominfrastruktur oder es ist halt so, dass ich ja Haushalte abregeln muss, dass ich einfach dann sagen muss, okay, ihr könnt halt nicht die gesamte Leistung, die ihr jetzt gerade beziehen möchtet, dann auch bekommen.
Heißt im Endeffekt irgendwie, das E-Auto lädt langsamer oder die Heizpumpe ist nicht so effizient, wie sie es eigentlich sein könnte.
Genau, ja.
Wie groß ist denn die, ich sag mal, die Auswirkung auf die Sicherheit der Netze? Also ist es irgendwie eine Bedrohung, oder ist es gerade so, dass man sagt, wir haben das Problem auf dem Schirm, wir kümmern uns drum?
Ja, also ich meine, wir haben in Deutschland nach wie vor Stromnetze. Ich glaube, den genauen Wert weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, der durchschnittliche Ausfall in Deutschland liegt im Bereich von 5 bis 8 Minuten pro Jahr. Das heißt, wir haben insgesamt sehr, sehr stabile Netze, die halt auch aufgrund der historischen Planungsregeln entsprechend stabil ausgelegt sind, wo entsprechende Puffer drin sind. Und ich meine, das ist ja auch eine Aufgabe, die Verteilnetzbetreiber jetzt seit Jahrzehnten erfüllen. Das heißt also, die Netze sind an sich stabil. Die Frage ist ein bisschen, wie ich den Ausbau denn machen möchte. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns an Forschungsprojekten beteiligen. Also unter anderem zum Beispiel an dem Forschungsprojekt, das ich leiten darf, an dem Amazing-Projekt. Die einfachste Lösung, also um dem Problem zu begegnen, ist einfach sehr, sehr viel Kabel zu verlegen und einfach die Kabeldimensionen und die Kabelmengen den neuen Gegebenheiten anzupassen und da einfach vom Worst Case auszugehen. Das wäre theoretisch möglich, das bedeutet halt einen enormen Ressourcenbedarf. Also das heißt, ich brauche sehr viel Kabel, ich brauche sehr viel Personal, was das Kabel verlegt und entsprechend viel Geld muss ich in die Hand nehmen, was natürlich auch umgekehrt bedeutet, dass die Netzentgelte, die ich brauche, um das Ganze zu refinanzieren, entsprechend angehoben werden müssen. Die Alternative, die ich dazu habe, ist, dass ich eben nicht nur Kabel verlege, sondern explizit schaue, an welchen Stellen denn tatsächlich ein Mehrbedarf entsteht. Also es ist einfach wahrscheinlicher, dass im Einfamilienhausbereich, im Zweifamilienhausbereich Wärmepumpen angeschlossen werden, dass dort PV-Anlagen angeschlossen werden, weil im Verhältnis zur Einwohneranzahl ja die Dachfläche deutlich größer ist. Im Mehrfamilienhausbereich, im Mietwohnungsbereich, da ist es so, dass zum Beispiel eine Fernwärme häufig auch als Heizoption dasteht, dass die Dachfläche im Verhältnis geringer ist. Dort ist es so, dass die zusätzliche Belastung fürs Stromnetz wahrscheinlich weniger hoch ausfällt. Und das ist nur so einer der Punkte, wo ich über mehr Messung oder über ein genaueres Verständnis vom Verbrauchsverhalten der Haushalte eigentlich Kosten reduzieren und Ressourcen einsparen kann.
Das heißt, die Lösung, die du gerade benannt hast, einmal die Breite, wir bauen Kupferleitungen, sind es ja, glaube ich, aus. Das kostet eine ganze Menge Geld, weil man nicht genau weiß, wo brauchen wir das. Und wir bauen einfach überall. Und das, was du sonst gesagt hast, die andere Lösung ist eben genauere Analyse, wissen, wo haben wir denn gewissen Verbrauch. Nicht mehr dieses Standardprofil, was du eben angesprochen hast, sondern man weiß einfach genau, wo ist wie viel Verbrauch und da kann man dann ansetzen.
Genau, ja.
Und genau darum geht es ja auch, du hast es gerade angesprochen, im Amazing-Projekt. Mhm. Ihr wollt zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie und dem Forschungszentrum für Informatik einen digitalen Zwilling bauen, den ihr dann mit 5 Verteilnetzbetreibern umsetzt. Bevor wir da jetzt tiefer reingehen, für alle, die den Begriff digitaler Zwilling das erste Mal hören, was ist das eigentlich?
Ein digitaler Zwilling ist im Endeffekt ein digitales Abbild der Realität. Und damit es ein echter digitaler Zwilling ist, ist es dann so, dass ich auch eine Wechselwirkung zwischen beidem habe. Das heißt also, eine Veränderung in der Realität sorgt sofort für eine gleichartige Veränderung in meinem digitalen Abbild und umgekehrt eigentlich auch eine Veränderung, die ich am digitalen Abbild durchführe, hat dann auch eine Veränderung in der Realität zur Folge.
Kann ich mir das vorstellen wie so eine, ich sag mal, lebhafte Landkarte? Also die Landkarte bildet eigentlich das Stromnetz ab und ich kann sehen, wo, was, wie viel verbraucht wird, dass es so interaktiv ist.
So wäre die Idealvorstellung bei uns. Also dementsprechend haben wir ja auch neben den Projektpartnern, die du schon benannt hast, haben wir noch zwei Softwarefirmen mit an Bord. Die einen Kollegen, in dem Fall die Retoflow GmbH, die ist tatsächlich für die grafische Oberfläche zuständig und dort soll es genauso sein, dass ich im Endeffekt mein Stromnetz vor mir habe, also hinterlegt durch eine Landkarte einfach, und dass ich dort die Stromleitung dann auch entsprechend ihrem aktuellen oder prognostizierten Auslastung dann in entsprechenden Farben, also klassisch grün, gelb, rot, sehe, sodass ich dann auch sagen kann, wo derzeit hohe Lasten sind oder hohe Lasten für die Zukunft angenommen werden.
Ihr testet das in verschiedenen Regionen, mittlerweile sind zwei Städte, zwei ländliche Betreiber und eine Kleinstadt. Was sind da die Besonderheiten und warum diese Auffächerung?
Also der grundsätzliche Ansatz des Projektes ist, dass wir eine Lösung bauen wollen, die nicht nur für einen Verteilnetzbetreiber funktioniert. Also wir haben ja in Deutschland über 800 Stromverteilnetzbetreiber, und viele von diesen Verteilnetzbetreibern oder jeder Verteilnetzbetreiber hat aufgrund der gewachsenen Strukturen eigentlich individuelle Softwarepakete, die er bei sich im Haus betreibt. Das heißt also, wir möchten bei uns im Projekt eine Lösung schaffen, die eben nicht nur für einen Verteilnetzbetreiber funktioniert, sondern für verschiedene Verteilnetzbetreiber. Das erreichen wir dadurch, dass wir quasi automatisiert die Daten bei uns aus den verschiedenen Verteilnetzbetreibern abnehmen und erstmal in eine Datendrehscheibe hineinschieben, die von der Firma Fichtner bereitgestellt wird, wo die Daten harmonisiert werden. Das heißt also, dass die Daten, die dann herauskommen, halt quasi für alle Verteilnetzbetreiber gleichartig aussehen, beziehungsweise die Daten aller Verteilnetzbetreiber, egal in welcher Form ich sie reinschiebe, werden sie harmonisiert, sodass sie gleichartig hinten aussehen. Und das sorgt dann dafür, dass halt die Forschungspartner vom KIT und vom Forschungszentrum Informatik es einfacher haben, ihre Algorithmen über diese Daten dann drüber laufen zu lassen.
Wie ähnlich sind sich denn Verteilnetzbetreiber, dass das funktionieren kann? Weil es gibt ja auch bei KI Phänomene, dass eine KI für eine bestimmte Sache trainiert wird, dann für einen ähnlichen Fall genutzt wird und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr, weil die Daten eben dann doch in spezifischen Dingen unterschiedlich waren.
Das ist, glaube ich, einer der Punkte, den wir herausarbeiten wollen und was tatsächlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass wir das Konsortium so aufgebaut haben, wie es ist. Also das ist der Punkt, den du ja gerade eben auch schon angesprochen hast. Also wir haben zwei großstädtische Verteilnetzbetreiber dabei, mit Karlsruhe und mit Heidelberg. Wir haben zwei ländliche Verteilnetzbetreiber dabei, aus dem schwäbischen und fränkischen Raum und einen kleinstädtischen Verteilnetzbetreiber. Und es ist so, dass je nach geografischen Gegebenheiten kann ich Stromleitungen entweder als Maschen, also als Ringe legen, oder ich kann sie als Stichleitungen legen, weil es halt zum Beispiel irgendwelche Täler gibt, wo die Häuser angebunden sind. Und das sorgt dafür, dass mein Stromnetz unterschiedlich funktioniert. Es ist aber auch so natürlich, dass unterschiedliche Gebäudestrukturen vorherrschen. Also in städtischen Gebieten habe ich halt die großen Mehrfamilienhäuser, in ländlichen Gebieten typischerweise eher Ein- und Zweifamilienhäuser, sodass auch das Verhalten der Verbraucher unterschiedlich ist. Und dann ist es genau einer der Punkte, zu sagen, okay, wie übertragbar sind denn die Ergebnisse zum Beispiel von Karlsruhe nach Heidelberg, also für zwei Verteilnetze, die eigentlich eine ähnliche Struktur haben, und wie vergleichbar sind denn die Ergebnisse, wenn ich zwischen dem städtischen und dem ländlichen Verteilnetzbetreiber wechsle.
Und habt ihr da eine Theorie schon?
Bisher noch nicht wirklich. Also im Sinne auch davon, dass wir ergebnisoffen herangehen möchten. Meine persönliche Einschätzung wäre, dass je kleiner in der Granularität ich wäre, desto vergleichbar sind die Ergebnisse. Also dass ein Einfamilienhaus in Karlsruhe sich ungefähr ähnlich verhält wie ein Einfamilienhaus auch in einem ländlichen Bereich. Aber dass, wenn ich dann zu größeren Strukturen gehe, also zu Baublöcken, Stadtteilen oder Ähnlichem, dass dann das Verhalten unterschiedlich sein wird.
Das Projekt ist ja vor circa 1,5 Jahren gestartet. Mhm. Und bei einem KI-Projekt muss man ja oft erstmal Daten evaluieren und schauen, was man schon hat und ob das überhaupt geordnet ist. Wie seid ihr da vorgegangen?
Gut, also das Erste, was wir mal gemacht haben, ist, dass wir bei uns in den Häusern evaluiert haben, welche Daten möchten wir denn überhaupt anbinden. Die Erkenntnis, die wir hatten, war, dass wir doch immer noch über viele Datensilos sprechen, wo wir verschiedene Verbrauchsdaten in unterschiedlichen Quellen haben.
Datensilos heißt einfach irgendwie so ein Sammelort, der aber nicht so ganz präzise geordnet ist?
Datensilo ist für mich ein abgekapselter Bereich, wo bestimmte Daten drin liegen. Und das heißt aber, wenn ich verschiedene Daten zu unterschiedlichen Zwecken in verschiedenen Datensilos habe, dann kann ich zwar innerhalb des Datensilos sehr gut arbeiten, aber sobald ich versuche, Daten aus Datensilo A mit Datensilo B zu verknüpfen, dann stehe ich vor dem Problem, dass das nicht direkt funktioniert.
Ja, okay.
Also das war so der eine Punkt. Ich muss erstmal identifizieren, wo liegen die Daten denn, und zweitens muss ich irgendwie versuchen, eine verknüpfende Möglichkeit zu finden zwischen den verschiedenen Datensilos. Das war der eine Punkt, den wir hatten. Dann haben wir die Anbindung von den Daten an quasi die Datendrehscheibe, die ich vorhin erwähnt hatte, realisieren müssen. Das heißt also, wir mussten irgendwie dafür sorgen, dass die Daten auf einem sicheren Wege aus den geschützten Bereichen von den Verteilnetzbetreibern dann auch zu den Projektpartnern kommen können, damit sie dort weiterverarbeitet werden. Und dann konnten die Forschungspartner eigentlich erst anfangen, quasi daraus auch irgendwelche Ergebnisse zu produzieren. Oder damit.
Wie lange hat der ganze Prozess so gedauert?
Du hast ja schon angesprochen, dass wir vor knapp 2 Jahren, also im Oktober sind es dann 2 Jahre, dass wir angefangen haben. Wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir die Daten zu einem Großteil angebunden haben, dass wir die Daten auch miteinander zu einem guten Teil verknüpft haben und dass wir jetzt quasi erste Netzmodelle erzeugt haben.
Ja.
Genau, also ein Netzmodell im Unterschied zum digitalen Zwilling ist einfach, ein Netzmodell ist ein Modell der Verbrauchsstellen und der Leitungen dazwischen, ist aber noch nicht irgendwie, werden noch keine Messwerte dran gebunden, um irgendwie dann auch die Auslastung tatsächlich berechnen zu können, sondern ist halt quasi die grundlegende Landkarte des Stromnetzes.
Kann man sagen, dass Datenevaluierung bei so einem Projekt dann der größte Part eigentlich ist?
Das kann ich dir sagen, wenn wir die restlichen Arbeitspakete abgeschlossen haben. Also es war jetzt auf jeden Fall ein sehr langer Punkt, ne? Also so wie du gesagt hast, wir haben erstmal die ganzen Datenanbindungen machen müssen. Der nächste Schritt ist, dass wir schauen müssen, wie hoch ist denn die Datenqualität oder müssen wir unsere Daten noch bereinigen? Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir schauen, ob wir Ergebnisse produzieren können oder wie viele Ergebnisse wir produzieren können.
Woran kann man denn feststellen, dass die Daten jetzt zugänglich sind und eine KI damit arbeiten kann?
Also ich meine, dass Daten zugänglich sind, heißt ja für uns im ersten Moment einfach mal, dass die Forschungspartner darauf zugreifen können und dass sie auch die unterschiedlichen Datensilos miteinander verknüpft bekommen, sodass sie halt ein umfängliches Bild im Sinne eines digitalen Zwillings erzeugen können. Genau, ich meine, das Thema KI ist ein bisschen spannend, ist ja stark davon abhängig, was die KI alles können soll oder was sie abdecken soll. Also wir haben verschiedene Punkte, wo wir bei uns im Projekt Einsatzmöglichkeiten von KI testen möchten. Es ist aber bei allen noch nicht unbedingt klar, ob eine KI denn wirklich notwendig wird oder ob auch eine KI genug Daten zur Verfügung gestellt bekommt, um wirklich was herausarbeiten zu können.
Ihr geht da Ergebnisse offen ran. Habt ihr eine Tendenz oder auch eine Präferenz? Weil gerade reden ja alle über KI und es kommt mir manchmal so ein bisschen so vor, dass man sagt, wir können da noch KI und hier nehmen wir auch noch KI mit rein. Und die Frage, ob man es jetzt wirklich braucht, stellt sich manchmal nicht.
Ich glaube, es ist ein bisschen bei uns abhängig oder es ist für mich stark davon abhängig, wie nachher denn die Verantwortung quasi aussieht oder übernommen wird. Also ich meine, einer der Punkte, den wir uns anschauen oder was wir machen möchten, ist, dass wir ja quasi ich hatte ja gesagt, wir bringen Messtechnik aus, um quasi den Zustand, also die Belastung von einzelnen Bauteilen bei uns im Stromnetz abzuschätzen. Wir möchten möglichst wenig Messtechnik ausbringen, weil es natürlich Kosten für die Hardware hat und nachher auch für die Wartung. Das heißt also, ich werde mit Messpunkten arbeiten, die ich tatsächlich messe, und ich werde mit Pseudomesspunkten arbeiten, wo ich die aktuelle Belastung abschätze. Es kann einfach sein, dass ich sage, okay, wenn ich so und so viele Einfamilienhäuser messe, dann kann ich sagen, die anderen verhalten sich ungefähr ähnlich. Wenn ich diese Abschätzung mache, da kann KI ein sehr hilfreiches Tool sein. Also wenn es darum geht, irgendwie Zeitreihen zu prognostizieren von Verbrauchsverhalten, um dann eben die Anzahl der tatsächlich gemessenen Punkte möglichst zu reduzieren. Nach der Netzzustandsschätzung, also nach dem wenn ich das Bild habe, wie mein Netz quasi aktuell ausgelastet ist, ist der nächste Schritt, dass ich über die Netzzustandsprognose rede, also über eine kurzfristige Prognose für die nächsten 72 Stunden, aber auch für eine Prognose für die nächsten 15 oder 20 Jahre, um meine Baumaßnahmen entsprechend planen zu können. Da ist etwas für mich, also bei diesen ganzen Datenanalysen und auch bei den Prognosen, Verknüpfung von Daten, auch zu schauen, welche Parameter sind denn wichtig zur Begutachtung. Auch da kann KI wieder ein sehr gutes Tool sein. Wo es dann schwieriger wird, ist ja, dass ich quasi, wenn ich eine Kurzfristprognose mache und sage, so und so wird meine Netzbelastung in den nächsten 72 Stunden aussehen, habe ich ja das theoretische Recht als Verteilnetzbetreiber dann auch steuernde Maßnahmen einzunehmen. Also das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass ich einzelne Anlagen dimme, also in ihrer Leistung reduziere. Und das ist ein Schritt, wo ich sehr vorsichtig wäre, das an eine KI abzugeben, auch weil wir als Verteilnetzbetreiber natürlich rechenschaftspflichtig sind, dass wir sagen müssen, warum wir etwas wirklich abgeregelt haben, also das im Zweifelsfall auch nachweisen müssen, beziehungsweise dann hinterher quasi auch entsprechende Pflichten für uns folgen, was den Ausbau an der Stelle angeht. Also das Problem bei KI ist ja generell, mit welcher Form von KI ich arbeite. Wenn ich halt mit irgendwelchen Blackbox-Geschichten arbeite, wo ich auf der einen Seite irgendwas reinkippe und dann kommt auf der anderen Seite irgendein Ergebnis raus, wo ich aber nicht genau nachvollziehen kann, was denn unterwegs passiert ist. Spätestens an der Stelle wird es schwierig, wenn ich drüber rede, dass ich tatsächlich aktive Steuermaßnahmen von der KI bestimmen lassen würde.
Es braucht dann doch den Human in the Loop, der das Ganze auch nochmal nachvollziehen kann,
ja,
um dann die Entscheidung zu treffen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Datensilos. Wie habt ihr denn das Problem am Ende gelöst? Ich glaube, du hattest was gesagt, dass ihr verschiedene Daten hattet, die ihr dann zusammengefügt habt mit einer ID.
Genau, also bei uns im Haus ist es so, dass wir in verschiedenen Sektoren vertreten sind. Das heißt also, wir haben Fernwärme, Gas und Strom, Verbrauchsdaten zum Beispiel. Und bei uns war der Ansatz, dass wir quasi jedem Gebäude im Stadtgebiet eine eindeutige ID gegeben haben, um ihm diese Verbrauchsdaten dann auch zuordnen zu können. Das ist vielleicht ein bisschen die Frage, warum man das nicht einfach über eine Adresse macht. Liegt aber tatsächlich daran, dass in unterschiedlichen Systemen auch unterschiedliche Adresssysteme quasi gepflegt werden. Also teilweise richten wir uns da nach dem nach der Postanschrift oder teilweise richten wir uns da aber auch nach einem anderen Adresssystemen, wie sie geläufig sind. Ich muss gerade nochmal schauen, welche das alles sind. Manchmal haben wir auch das Problem, dass quasi der technische Zugang ein anderer ist als die Rechnungsstellung. Also das klassische Beispiel hierfür sind irgendwelche Eckhäuser, wo quasi aus der einen Straße die Leitung verlegt wurde und aus der anderen Straße, aber wo an der anderen Straße der Briefkasten hängt. Das heißt also, hier ist ein Unterschied zwischen, möchte ich den Kunden erreichen oder möchte ich an die Leitung herankommen.
Zum Ende hin habe ich nochmal 5 schnelle Fragen an dich.
Okay.
Was hilft mehr, Ausbau der Kupferleitung oder ein digitaler Zwilling?
Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber ich glaube, es wird eine optimale Mischung aus beidem sein. Also man wird beides brauchen zu einem gewissen Teil.
KI für die Strominfrastruktur, Segen oder Sicherheitsrisiko?
Ein Segen, wenn an den richtigen Stellen angewendet.
Was ist schwieriger zu lösen, ein Trafo am Limit oder ein Datensatz ohne Ordnung?
Ich würde sagen, der Datensatz komplett ohne Ordnung.
Wenn du digitaler Zwilling hörst, eher Werkzeugkoffer oder eher Zauberstab?
Ein Werkzeugkoffer, kein Allheilmittel.
Was ist die größere Hürde fürs Projekt? Zu viel Technik-Hype oder zu viel Perfektionismus beim Datenaufbau?
Die größte Hürde, die wir hatten, war die Regulatorik und die Bürokratie, bis wir überhaupt starten konnten.
Warum?
Im Endeffekt, weil an vielen Stellen, also wenn es ums Datenteilen geht oder ums Datenerheben geht, es halt einen großen regulatorischen Rahmen drumherum gibt, wie ich Daten erheben darf, wie ich sie verwenden darf, wie ich sie weitergeben darf.
Und was war dann am Ende die Lösung? Einfach Geduld haben und immer wieder nachfragen? Oder gab es da eine Hürde, eine Lösung für diese Hürde?
Es war kein einziges Problem, sondern es waren einfach viele kleinere Probleme und entsprechend haben wir bisher auch für alles eine Lösung gefunden, aber es hat halt an mancher Stelle einfach einen langen Atem gebraucht.
Dann nimm uns nochmal mit, was sind die nächsten Schritte im Projekt und wann glaubt ihr fertig zu sein? Oder wann müsst ihr auch fertig sein? Es gibt ja wahrscheinlich ein Ende der Förderung.
Genau, also die nächsten Schritte im Moment sind, dass wir die Netzmodelle final aufbauen, also inklusive auch einer automatisierten Pipeline. Das heißt also, dass wir wirklich die Daten täglich von uns zu den Projektpartnern rausgeben, sodass das Netzmodell oder das Abbild unserer Stromnetze jeden Tag aktualisiert wird. Und wenn das erreicht ist, dann werden wir anfangen, die Messwerte aus den verschiedenen Sensoren, also sowohl aus den Ortsnetzstationen, also aus den Trafostationen und auch aus den Haushalten, sofern sie über intelligente Messsysteme verfügen, an dieses Netzmodell anzuhängen, um dann die Auslastung im Netz wirklich berechnen zu können.
Dann will ich nochmal mit dir einen Zukunftsblick wagen. Ihr macht das jetzt in einzelnen Regionen oder Städten. Wagen wir mal den Sprung, wenn das gesamte deutsche Stromnetz auf Verteilerebene einen digitalen Zwilling nutzt, was würde das auf der großen Ebene verändern?
Für den Verbraucher quasi im besten Fall nichts, weil der einfach weiterhin eine zuverlässige Stromversorgung hat. Für die Verteilnetzbetreiber wird es die Netzplanung entsprechend vereinfachen. Also, dass ich einfach frühzeitig anfangen kann, Netzüberlastung festzustellen, um sie dann entsprechend auch frühzeitig zu planen, wie ich ihnen begegne.
Und was würdest du sagen, wie lange würde das dauern, wenn man das so auf großer Ebene umsetzen möchte?
Im Endeffekt ist es bei uns ja so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt anderthalb Jahre gebraucht, um unsere Daten aufzubereiten und anzubinden. Ich glaube, das ist auch so ein guter Schnitt für die meisten Verteilnetzbetreiber. Und dann hinterher ist die Etablierung der Software, sage ich mal, wird wahrscheinlich in Zukunft einfacher sein, wenn es dann standardisierte Lösungen wirklich an der Stelle gibt.
Vielen Dank fürs Interview, Konstantin.
Sehr gerne.
Das war Kai im Gespräch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört.